Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Ja, und da sind wir wieder mit unserer neuen Ausgabe SWR Sport mit dem Podcast Nur der FCK. Und ich kann heute nicht sagen im Studio in Kaiserslautern, sondern auf der Bühne in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo von vor der Stiftskirche.
Genau, da sind wir heute zu Gast, freuen uns sehr. Mein Name ist Stefan Kerstold und zu Gast im Podcast sind heute zwei sehr prominente FCK, ja, ich möchte nicht sagen Figuren, sondern es sind eigentlich, eine Ikone ist dabei und einer, der aktuell das Sagen hat. Wir freuen uns sehr auf Marcel Kloß, den Sportdirektor.
Schönen guten Tag, hallo.
Und auf den früheren Torhüter, Trainer und aktuelles Mitglied immer noch des Ehrenrats, Sepp Stabel. Hallo Sepp. Ja, sehr schön. Die Saison ist noch nicht ganz zu Ende, aber auch vor dem letzten Spiel Sonntag geht es ja nochmal nach Magdeburg. So eine kleine Bilanz, glaube ich, vom Sportdirektor, die können wir schon mal erfahren, Marcel Kloß, oder?
Ja, definitiv. Also erstmal habe ich ja gerade auch zugehört. Wir haben anscheinend wirklich noch keinen Punkt in Magdeburg geholt. Ich glaube, das ist erstmal das kurzfristige Ziel, da mal wirklich mal was mitzunehmen. Bei dem letzten Auswärtsspiel dort, beim 3-0, war ich auch noch dabei. Deswegen hatte ich auch schon zur Mannschaft gesprochen, dass wir für den letzten Spieltag schon nochmal versuchen, dort auch was mitzunehmen, um die Saison natürlich dann auch noch mit 3 Punkten abzuschließen. Wenn man sich natürlich die Saison anschaut, wir haben gleich viel Siege wie letztes Jahr. Wir haben jedoch mehr Niederlagen als letztes Jahr, nur 4 Unentschieden. Das heißt, ein Stück weit die Balance und auch Stabilität, so wie wir sie uns gewünscht haben, war dieses Jahr nicht vorhanden. Das werden wir natürlich auch nach der Saison analysieren mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft. Das ist ein Prozess, der jetzt auch schon stattfindet. Am Ende muss man natürlich auch sagen, wir sind seit dem 3. Spieltag nie schlechter als Platz 7 gewesen. Aber wir wissen ganz genau, wo wir hier sind. Das ist natürlich nicht der Anspruch des FCK, sondern der Anspruch des FCK ist natürlich auch wieder irgendwann Bundesliga zu spielen. Und ich glaube, wir haben ein Fundament jetzt auch geschaffen im 4. Jahr, 2. Liga, auch mit einem Kader, um jetzt im Sommer nochmal on top drauf aufzubauen, um uns dann nächstes Jahr wieder ein Stück weit zu verbessern und eine bessere Saison zu spielen.
Sepp, du verfolgst das natürlich ja auch sehr, sehr intensiv. Ich weiß, dass du auch ein gern gesehener Trainingsgast bist. Du guckst dir das immer gerne und häufig an, bist regelmäßig im Stadion. Wie hast du denn die Saison deines geliebten FCK erlebt?
Zunächst mal zu Magdeburg. Jede Serie geht mal zu Ende, nicht wahr? Also wir hatten
gar keine
5 Euro. Aber wir hatten auch beim letzten Heimspiel einen Schiedsrichter, der uns gepfiffen hat. Der hat vorher alle Spiele gepfiffen, wo wir verloren haben. Und jetzt hat er uns gepfiffen, wo wir gewonnen haben. Also so viel zur Möglichkeit, dass wir in Magdeburg auch nochmal was holen. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen, Marcel und ich, wir sehen uns ja auch öfters im Trainingsplatz, auch mal ganz kurz uns ausgetauscht, wo ich sagte, wir können, das war vor 8, 9 Wochen, wir können oben noch angreifen, wenn wir eine gewisse Konstanz haben. Leider ist das nicht eingetreten. Wie gesagt, ich bin natürlich bei jedem Spiel da und das gilt es zu analysieren. Wir haben die 4. Heimmannschaft, sind aber in der Auswärtstabelle nur 10. Die Diskrepanz ist zu groß, um vorne mitzuspielen. Das gilt aufzuarbeiten. Da haben wir ja die Fachleute, die Profis, die das machen. Mit Marcel und Thomas und dem Trainer. Und ich glaube, da werden die Schrauben nochmal angedreht. Da wird auch jedes Geldstück umgedreht, um dann in der Zukunft etwas präsenter und ausgeglichener zu agieren.
Marcel, habt ihr denn schon so als erste Bilanz Gründe gefunden, warum es in dieser Saison nicht konstant gut lief, sondern dass da immer mal wieder Niederlagen, Serien sogar dabei waren, zuletzt ja 3 ohne eigenes Tor, bevor jetzt der 2-0-Sieg da kam. Habt ihr da schon nach Gründen gesucht? Weil ihr habt ja eine Zielsetzung auch ausgegeben vor der Saison, besser als Platz 7, wird schwierig werden. Also woran lag's?
Ja, die Zielsetzung war besser als Platz 7. Wir sind aktuell 7. Können natürlich schon noch auf den 6. kommen am letzten Spiel, aber natürlich hätten wir das lieber noch deutlicher erreicht, als jetzt am letzten Spieltag zu hoffen, dass Hertha nicht gewinnt. Es sind natürlich immer mehrere Bausteine, die eine Saison begleiten. Und dieses Jahr, wir haben von Balance, Stabilität gesprochen. Ich glaube, wir hatten eine einzige Phase in der Saison, das war das Nürnberg-Spiel daheim, welches wir dann 1-1 spielen, und das Auswärtsspiel bei der Fortuna, bei dem wir das 2-0 schießen, das durch den VAR zurückgenommen wird, wo wir mal in so eine Serie reinkommen. Dann hätten wir 6 Spiele am Stück gewonnen, hatten uns unter der Woche noch Fürth, was wir dann auch auswärts gezogen haben. Und wir haben es dieses Jahr einfach nicht geschafft, mal eine Serie zu starten. Ja, es war dann mal 2 Siege, ein Unentschieden, da war die Niederlage wieder da. Plus, wir haben es einfach nicht geschafft, wirklich vor allem in der Rückrunde eine Startelf zu finden, die eine gewisse Stabilität mit sich bringt. Und natürlich bringt so eine Saison Verletzungen mit sich. Ivan Pretein, der lange dann ausgefallen ist, Jisoo Kim, der uns hinten dann weggebrochen ist und wir dann immer wieder mal basteln mussten. Wir haben auch die Analysen gemacht, die Mannschaften, die vor uns stehen, ob es Elversberg ist, Paderborn, auch die Hannoveraner, die konnten einfach viel öfter mit der Startelf beginnen, als wir es dieses Jahr hatten. Und das Ziel ist es natürlich, den Kern, den wir dieses Jahr besitzen, nochmal zu stabilisieren und wirklich die Elf in der Systematik zu finden, um eigentlich von Spieltag 1 bis Spieltag 34 durchzuziehen. Weil wenn man sich die Hin- und Rückrunde anschaut, die Hinrunde mit einer klaren Systematik gespielt, in der Rückrunde auch durch Wechsel, durch die Verletzungen, auch mal umgestellt, etwas ausprobiert, da muss man schon sagen, dass wir da einfach stabiler werden müssen.
Sepp, wie habt ihr das damals gemacht, wenn es mal so Dellen in der Leistungsentwicklung gab, wenn ihr mal zweimal verloren habt, wie seid ihr wieder aus diesem Tief rausgekommen in der Mannschaft?
Also, wenn man 3 Spiele in Folge verliert, ist es wirklich sehr, sehr schwer, da eine genaue Analyse zu machen. Ich habe mal versucht, in den Annalen zu schauen, wann wir zum letzten Mal 3 Spiele verloren haben. Das ist passiert. Aber immerhin haben wir dann ab und zu mal ein Tor gemacht. Das ist das, was mich so nachdenklich gestimmt hat. Und da einfach den Schalter umzulegen, da einfach auf den Knopf zu drücken, ist unmöglich. Es geht nur in den Gesprächen, die Jungs können alle Fußball spielen, alle. Das spielt sich alles hier oben im Kopf ab. Das ist ein psychisches Problem. Und das geht wirklich nur mit Gesprächen, intensiven Gesprächen. Und das sehe ich ja auch, wenn ich öfters im Training bin, dass die Gespräche stattfinden. Das kriegt man nur erledigt mit Einzelgesprächen oder Gruppengesprächen. Nur so wird man dieser Situation wieder Herr.
Es wird auch viel über den Druck gesprochen, den der erste FC Kaiserslautern auf die Spieler ausübt. Kann das auch ein Grund sein, dass viele dann irgendwann denken, oh, jetzt sind wieder 50.000 hier und die haben eine Erwartungshaltung, die ich jetzt in der Phase nicht erfülle. Kann das auch ein Grund sein?
Das ist irgendwo auch ein Baustein mit, aber ich kann nicht vor 50.000 spielen und keinen Druck haben. Also deswegen, ich schwitze ja auch auf der Bank, ich habe nicht umsonst 4 gelbe Karten und bin bei der nächsten eigentlich gesperrt. Also ist ja auch nicht so, dass ich da nicht emotional an die Spieler rangehe. Aber das ist ja das, was wir auch lieben und was wir gerne, jetzt muss ich kurz abwarten hier, die Glocken läuten. Das ist ja genau das, was wir auch wollen. Und dafür steht ja auch der FCK, für Emotionen, für Tradition, für den absoluten Willen, Spiele gewinnen zu wollen. Und das merken die Spieler natürlich auch. Wenn ich mich mit den Neuzugängen jetzt nach einem Jahr unterhalte und wir hatten jetzt einige Gespräche, natürlich kommt da auch immer wieder das Feedback, boah, wenn man hier mal ein Spiel verliert, dann ist die Woche wirklich schwierig. Wenn man ein Spiel gewinnt, da wird man natürlich auch hier hochgejubelt und das spiegelt sich natürlich auch aktuell in unseren Ergebnissen wieder. Und das ist auch ein kleiner Baustein, der hiermit zum Verein gehört und den wir aber intern, also diese Synergien, die müssen wir für uns, also den richtigen Weg finden, wie wir dort die gewisse Balance hinbekommen. Also Druck definitiv, der ist natürlich zu spüren, aber ist auch gut so.
Und das macht auch, glaube ich, deinen Job nicht unbedingt einfacher. Das hast du uns, als du im Frühjahr schon mal bei uns im Podcast warst, auch erzählt. Das ist schon auch was eine Rolle spielt, wenn man Spieler verpflichten will, oder? So dieses emotional aufgeladene Umfeld in Kaiserslautern.
Ja, man merkt immer mehr, die jungen Spieler, die wir dann wirklich auch verpflichten wollen, die haben Respekt vor Kaiserslautern, weil natürlich auch im Markt gesprochen wird und wir waren an vielen Talenten dran im Sommer und auch im Winter, die sich dann gegen uns entschieden haben, die dann eher wirklich nach Paderborn oder Elversberg gehen, weil sie sagen, eher kleines Stadion, kleines Umfeld, ich kann mich in Ruhe entwickeln, wenn man mal 1-2 Spiele verliert, dann hat man trotzdem die Ruhe. Ein Beispiel, der SV Darmstadt hat seit 9 Spielen nicht mehr gewonnen. Die verlängern den Trainer und haben komplett Ruhe. Das wäre hier natürlich gar nicht möglich. Ja, und die jungen Spieler merken das schon. Trotzdem hat sich was getan, dadurch, dass wir natürlich viele eigene Jugendspieler jetzt zum Debüt gebracht haben. Darüber wird auch gesprochen und deswegen erhoffe ich mir natürlich auch jetzt für das Sommertransferfenster, dass wir trotzdem das ein oder andere jüngere Talent wieder zum FCK bekommen, extern.
Apropos Eigengewächse, das ist sicherlich was, Sepp, was dich dann auch freut, oder? Wenn du, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, du bist oft auch am Trainingsplatz dabei, du siehst dann die Jungen, die kriegen ihre Chance, die trainieren bei den Profis mit und stehen dann im Endeffekt sogar auch mal auf dem Platz, dürfen Profiluft schnuppern. Das ist sicherlich was, was du auch mit Freude beobachtest, oder?
Ja, absolut. Ich möchte nur noch einen Satz zu dem sagen, was du gefragt hast. Den Druck. Jeder Spieler, der bei irgendeinem Verein erste, zweite, dritte Liga spielt, hat den Druck, damit fertig zu werden. Das sind alle Profis. Der Druck liegt nicht nur bei der Unterschrift und dem Vertrag, sondern der Druck liegt auch am Spielfeld. Und wenn ich heute vor 45.000, 48.000 Zuschauern spielen darf, dann darf die Freude nie verloren gehen. Es ist vielleicht ein bisschen Druck, aber der darf nicht überwiegen. Ist wieder leichter gesagt als getan. Aber es sind alles Profis. Hochbezahlte Profis, die jeden Tag trainieren, die alles machen können, die gepflegt werden, die umsorgt werden vom Verein. Und deshalb muss man einfach den Druck aushalten. Wenn der Druck zu groß wird, gibt es immer Ansprechpartner im Verein. Sei es der Marcel, sei es Thomas, sei es der Trainer. Da muss man einfach sich öffnen, muss hingehen und fragen. Aber jetzt zu deiner Frage. Also mit Wohlwollen, mit ganz viel Wohlwollen, nehme ich zur Kenntnis, dass wir seit vielen, vielen Jahren, und das muss uns einfach mal vor Augen geführt werden, wieder in der Lage sind, aus dem eigenen Nachwuchs viele, viele Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das war vor 5, 6 Jahren überhaupt nicht der Fall. Wenn ich die letzten 2 Jahre nehme, da langt eine Handvoll von neuer Spieler oder jetzt der Schramm, der gespielt hat, Ben Jungfleisch. Jetzt haben wir wieder, hast du wieder einen unter Vertrag genommen, Erik Müller. Wie auch immer, das sind noch andere. Also das ist für mich eine ganz große Freude. Und ich weiß auch nicht, was man noch tun soll, um die Leute richtig zu motivieren, wenn die Jungs sehen, da kommt wieder einer in die Mannschaft, der darf wieder spielen vor so vielen Zuschauern. Das baut mich innerlich auf. Und das ist der Weg, den wir hoffentlich mit Marcel und Thomas weiterhin beschreiten sollten. Aber dazu gehört auch Erfahrene und weniger Erfahrene. Ich kann nicht sagen, ich baue jetzt eine Mannschaft auf nur mit Jungs. Das geht nicht. Aber die Symbiose muss stimmen.
Ich bleibe mal bei den Talenten. Auch die DFL belohnt ja den Einsatz dieser Talente. Und es waren, glaube ich, 7 oder sogar 8, die Profiluft geschnuppert haben in der zweiten Liga von diesen Talenten. Es wirkt sich auch finanziell positiv aus.
Ja, ist das erste Mal, dass wir natürlich daraus wirklich einen Profit schlagen. Auch unter anderem Mika Haas, den wir zum Spielen bekommen haben. Beim DFB und bei der DFL wird ja pro Minute abgerechnet für talentierte Spieler. Und das ist natürlich das erste Mal, dass wir daraus einfach wirklich auch für den FCK Geld generieren.
Genau. Marcel, wie wichtig ist das ist ja sicherlich auch einfach ein ganz wichtiger Baustein in der Vereinsentwicklung. Junge Spieler einbauen, an die Profis ranführen und dann auch in diesem Zuge. Jetzt im Moment sehen wir es ja, wenn wir auf die Tabelle in der Oberliga schauen, die U21 ist Erster, auf dem besten Weg in die Regionalliga aufzusteigen. Dieses ganze Paket, zweite Mannschaft spielt eine Liga höher in der Regionalliga, plus junge Spieler oder immer mehr junge Spieler ranführen an die Profis, die haben dann auch nicht mehr so eine große Differenz zwischen zweiter Liga und Oberliga oder dann Regionalliga. Wie wichtig ist das gerade in Kaiserslautern? Ihr seid ja, ich glaube mittlerweile, wird das alles immer sukzessive besser und besser, aber ihr seid ja jetzt nicht so, dass ihr komplett finanziell aus dem Vollen schöpfen könnt, wie es vielleicht andere Vereine tun können. Also wie wichtig ist dieser Baustein?
Ja, definitiv. Also vom Budget her sind wir definitiv nicht Top 5, Top 6 in der zweiten Bundesliga, das nicht. Und deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, es geht um die Jugendförderung, es geht um die Talente, die wir natürlich frühzeitig an den FCK binden und auch intern ausbilden, um diese auch näher heranzuführen an die Profimannschaft. Und falls die U21 jetzt auch wirklich in die Regionalliga aufsteigen sollte, ist das punkto Spielzeit, das ist eine Profiliga. Ich kann immer mal wieder oben Spieler, der auch verletzt ist, natürlich auch mit runterschieben und kann natürlich alle jungen Talente, die vielleicht oben mittrainieren, wo es am Ende vielleicht doch nicht ganz reicht, weil wir gerade uns in den Top 5, Top 6 der zweiten Liga befinden, weil wir wirklich den Step in die Bundesliga machen wollen, mit einem sehr guten Unterbau, mit einer U21, die dann in der vierten Liga spielt, einfach Spielzeit garantieren. Und deswegen ist das, glaube ich, als nächster Baustein, wenn wir über Kontinuität sprechen, über eine Stabilität, glaube ich, für den ersten FCK mittel- und langfristig sehr wichtig.
Ihr müsst aber in der Regionalliga, glaube ich, den Platz wechseln. Ihr müsst im Fritz-Walter-Stadion spielen aufgrund der Vorgaben.
Genau, wir spielen dann im Fritz-Walter-Stadion. Das heißt, die Mannschaft zieht sich auch in der, also in der Gästekabine oben, in unserer Kabine, in unserem Trakt und spielt dann die Heimspiele im Fritz-Walter-Stadion.
Ein Hinweis habe ich noch, wenn im Hintergrund öfter mal ein Flugzeug über uns fliegt oder eine Glocke der Stiftskirche hier in Kaiserslautern zu hören ist.
Ist noch kein neuer Spieler.
Ist kommt noch. Genau, der weiße Rauch steigt auf. Es ist kein böser Wille von uns, das ist einfach die Gegebenheit unseres Live-Podcasts hier heute zur 750-Jahr-Feier in Kaiserslautern auf dieser Bühne. Also das nur noch mal als Hinweis für all die, die sich den Podcast im Anschluss anhören werden.
Nochmal ja, in Ergänzung zu Marcel, der sagte, die Spieler, die eingesetzt werden, werden nach Minuten abgerechnet. Aber, das sollten wir nicht vergessen, es gibt auch, wenn er zum ersten Mal spielt, ein kleines Geschenk der DFL. Also wir reden da, ja, das ist aber keine Flasche Wein, sondern das ist monetär. Ne, also das kommt noch on top dazu.
Geht das an den Spieler dann?
Na, ganz bestimmt nicht. Das wäre schön.
An mich aber auch nicht.
Nee, wir sind außen vor. Wir sind außen vor. Gibt
nichts. Okay, ich wollte noch mal kurz auf die Sache von eben zurück. Wir haben so ein bisschen dieser Begriff Wohlfühloase. Du hast ihn mal so ein bisschen angesprochen. Den Spielern geht's gut oder du warst es. Sie haben alles, sie werden versorgt. Kann das auch dazu führen, dass sich mancher so ein bisschen bequem zurücklehnt und sagt, ach, mein Gehalt kommt pünktlich. Oder hat nicht jeder Spieler diesen unbedingten Siegeswillen, diese drei Punkte da einzufahren?
Doch, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass jeder Spieler schon den absoluten Siegeswillen hat, drei Punkte einzufahren. Das ist am Ende natürlich auch, wir reden oft von Charakter, Mentalitätsfrage. Danach versuchen wir natürlich auch, die Spieler auszusuchen für unsere Kaderplanung. Ich glaube, das passiert so automatisch. Das gehört so ein bisschen, finde ich, zum Betzenberg dazu. Ich habe das dann bei mir auch erlebt. Ich bin jetzt auch die erste volle Saison da, dass nach Siegen ist man wirklich so elektrisiert, ja, mit diesen 50.000. Dann hat man ein super Gefühl, wenn man dieses Heimspiel zieht. Und dann so startet man natürlich auch in die Woche. Und wir haben es dann auch für uns analysiert, eigentlich relativ schnell, schon nach dem dritten, vierten, fünften Spiel, wo wir gesagt haben, okay, müssen wir dort vielleicht azyklisch arbeiten und mehr bei uns bleiben, dieses Siegesgefühl, was dann in die Woche getragen wird, wie bekommen wir das klein? Sodass es sich vielleicht nicht anfühlt für einen Sieg, sondern dass wir wirklich weiter fokussiert bleiben. Und das ist eine interne Synergie, nochmal die, wo wir gerade dran arbeiten, vielleicht azyklisch zu arbeiten, auch, da schließe ich mich auch mit ein und auch den gesamten Staff. Weil dieser Berg trägt einen schon, wenn man gewinnt, das merkt man. Ja, was auch gut ist, ja, das gehört auch hier zum Verein mit dazu. Aber es geht auch nach so einem Sieg ums Inhaltliche. Und wie bekommen wir es wirklich inhaltlich auf den Platz? Und das ist ja nicht die einzige Saison, die mal solche Ausschläge hat oder wo die Rückrunde schlechter war als die Hinrunde. Das gab es in den Jahren zuvor hier auch. Und das ist aber, glaube ich, ein Prozess, den bekommt man nicht so schnell raus. Da geht es um Kaderplanung, da geht es um die Staffbesetzung, da geht es um Synergien, die man bearbeiten muss vor und nach den Spielen. Und das versuchen wir wirklich jetzt mittel- und langfristig auch schon für die kommende Saison umzustellen.
Jetzt hast du es gerade gesagt, deine erste volle Saison liegt jetzt quasi fast hinter dir nach dem Magdeburg-Spiel. Ist die Saison ja dann vorbei. Hast du es dir so, wie hast du dir Kaiserslautern vorgestellt und wie war es dann im Endeffekt?
Also wenn jetzt meine Frau fragen würdet, sie sagt, wenn sie Bilder vor der und nach der Saison sieht, ich sehe 10 Jahre älter aus, ja. Das ist schon extrem. Nein, das ist gut. Ich fühle mich natürlich und auch unsere Familie, wir fühlen uns hier pudelwohl, ja. Also wir wurden herzlich aufgenommen, so wie ich mir das auch vorgestellt habe, ein sehr familiäres Umfeld. Ich mag auch das ruhige Umfeld hier in Kaiserslautern. Also wir fühlen uns einfach von der Wohnlage her, vom Verein. Es ist wirklich eine 10 von 10, ja, also das erstmal dazu. Und natürlich auch rein zum Inhaltlichen, zum Sportlichen, es waren sehr viele Themen, die ich jetzt auch noch mit anstoßen musste, auch zusammen mit Thomas Hengen, wenn es Kaderplanung war, interne Strukturen, Organigramm, Staffbesetzung, einfach Themen. Hier, wenn wir über mediale Themen sprechen, wie wir uns natürlich auch extern präsentieren. Also das sind alles Themen, die wir jetzt anstoßen, um einfach stabiler Zweitligist zu sein, mit den Ambitionen auch aufzusteigen. Und das ist ein Fundament, was einfach wieder erarbeitet werden muss nach den Jahren, die einfach auch stattgefunden haben, nach der Drittklassigkeit unter anderem, die wir wieder hochziehen müssen, um einfach stabil zu sein. Und um das nochmal kurz zusammenzufassen, auch bei meiner Person das Jahr sehr intensiv, auch sehr emotional, von daher vielleicht auch ab und an ein bisschen ruhiger, auch auf der Bank, nochmal mit den 4 gelben Karten, da bin ich jetzt auch vorbelastet, aber das ist auch, was man hier, glaube ich, nach einem Jahr in Kaiserslautern lernt.
Das Blöde bei dir ist ja, du hast jetzt dann, wenn die Sommerpause ansteht, nicht wirklich viel Pause, oder? Weil das ist ja eigentlich so mit, schätze ich mal, die Hauptarbeitszeit eines Sportdirektors wahrscheinlich, oder?
Ja, die Tage sind gerade sehr lang und werden sehr lang. Aber natürlich werde ich mir auch mal 2, 3, 4 Tage mit der Familie gönnen, weil für jede gute Entscheidung, für ein gutes Leadership braucht man auch mal ein bisschen Abstand. Das ist auch wichtig. Also das heißt, ich werde definitiv mal 3, 4 Tage rausfahren, um auch mal durchzuatmen, durchzupusten. Aber ja, die Mannschaft hat natürlich die Sommerpause, der Staff auch. Und wir sind natürlich vom Management her und von der Kaderplanung voll jetzt eingebunden.
Sepp, ganz kurz, wenn jetzt jemand wie Marcel neu nach Kaiserslautern kommt, was ja durchaus öfter mal vorkommt, dass neue Spieler, Funktionäre, wie auch immer nach Kaiserslautern kommen, was wären so die ersten Dinge, denen du diesen Menschen über Kaiserslautern erzählen oder vielleicht auch zeigen würdest?
Außer dem Fußballplatz.
Außer dem Betzenberg.
Also hier in der Altstadt gibt es so viele Kneipen, da würde ich ihn erstmal einführen wollen. Das ist das Erste. Ja, das brauchen wir nicht. Fangen wir an.
Sehr gut, klingt nach einem guten Plan.
Ja, es ist eine wunderschöne Stadt, muss man ganz ehrlich sagen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber wir wissen, dass wir zwischen der kleinen und Großstadt hin und her schwanken. Das heißt, wir sind natürlich, wenn wir hier unterwegs sind, auch relativ schnell immer ein Gesprächspartner. Du bist nie ganz alleine, das muss man einfach auch wissen. Aber ich würde ihn sicher gern mit als Erstes ins Theater nehmen. Ich würde anschließend dann Kneipenbesuch machen und dann würden wir den Abend oder die Woche rumkriegen. Das geht ganz schnell hier in Lautern.
Du hast ja immer noch den Einblick in die aktuelle Situation, was aber neben deiner Torwarttätigkeit, wir haben es ganz früh mal angesprochen, auch Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Übrigens mit der Besonderheit, die erste und die zweite Mannschaft zeitweise parallel trainiert zu haben. Was hat sich denn da alles geändert? Das wäre, glaube ich, Marcel lacht, das wäre, glaube ich, heute völlig undenkbar.
Und oder? Auch ohne Co-Trainer, ne? Also und ohne irgendwie noch größeren Staff dabei.
Ohne Co-Trainer, ohne Torwarttrainer, ohne Fitnesstrainer, ohne alles.
Boah, Sepp, der Mann für alles.
Ja.
Oh, den, super, sehr gut.
Jetzt haben wir parallel ein Flugzeug und die Glocken gehabt.
Sehr schön.
Auch sehr schön. Aber wie war das damals?
Ja, auch.
Kann man, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen.
Ganz anders. Ja. Vor allen Dingen war ja vorhin die Frage Verwöhnaroma und so weiter. Wir hatten früher um 10 Uhr Training. Ja, und dann, ich sag mal, Viertel vor 10 sind die Spieler eingelaufen. Das ist heute undenkbar. So, und da kamen auch einige so noch ein bisschen Schlaf in den Augen. So haben wir dann auch trainiert.
Ganz einfach. Natürlich keine Namen nennen.
Nein, es gibt jetzt im deutschen Fernsehen auch verschiedene Spiele aus den 70er Jahren. Gehe ich jetzt mal aufs Spielfeld, wenn ich bei uns das Spielfeld sehe, das ist wie ein Golfplatz, ist ein Rasen. So, und bei uns war von Tor zu Tor nur braun. Oder du hast den Winter gehabt, da wurde ja kein Schnee geräumt. Ab und zu haben wir den Ball gar nicht gesehen. Aber egal, das war alles ganz, ganz anders. Deshalb kann man es nicht vergleichen.
Lass ihn einmal, Sepp, erzähl uns einmal noch die Geschichte, wie es dazu kam, dass du beide Mannschaften gleichzeitig trainiert hast. Da gab es auch, glaube ich, einen interessanten Anruf, den du da bekommen hast. Ne?
Ja, war das damals? Also das war am 11.11., das war kein Faschingsscherz, sondern das war der Anruf von dem damaligen Präsidenten Jürgen Friedrich. Der sagte oder fragte mich, wann ich denn morgen Training habe. Und ich hatte mit der zweiten Mannschaft immer abends um 6 Uhr Training. Und dann sagte er, nee, du hast morgen früh um 10 Uhr Training. Sag ich, nee, ich weiß doch, wann ich Training habe. Und dann sagt er, nee, du bist ab morgen bist du Cheftrainer. Also wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir haben auch über monetäre Sachen überhaupt nicht gesprochen. Ich bin morgens um 9:30 hoch und dann sagt er so, da ist die Mannschaft und mach mal. So, und dann hatte ich natürlich morgens Training, Mittagstraining mit der Mannschaft. Ich hatte damals umgestellt auf 2 Einheiten pro Tag. Und abends um 6 Uhr mit der zweiten Mannschaft. Und das bis Ende des Jahres.
Aber du ohne bist noch Kohl. Verheiratet.
Ich bin noch verheiratet, okay. Ja. Aber mit der zweiten Frau.
Aber klar. Und das Training alleine war es ja noch nicht. Du hast ja dann auch quasi an jedem Tag am Wochenende auch ein Spiel gehabt.
Ja, also das war 24-7. Das war 24-7. Jeden Tag trainiert, dann die Freitag-Samstag-Spiele, sonntags mit der Mannschaft. Haben wir Freitags gespielt, dann Samstag Spiel gucken, nächster Gegner gucken, sonntags die zweite Mannschaft. Und wie gesagt, alles ohne Co-Trainer, ohne Torwarttrainer, ohne alles. Ich musste alles alleine machen. Erst zur Rückrunde, hat sich dann ein früherer Spieler, Harald Brahner, angeboten, ob er mir dann helfen dürfte. Und im neuen Jahr habe ich den Rainer Hollmann als Assistenten bekommen. Aber auch in der Rückrunde habe ich alles alleine machen dürfen müssen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ja, dann damals Rainer Hollmann auch bei Kalli Feldmark, der Co-Trainer war. Wie hat sich denn das Spiel verändert? Denn es gibt ja viele, die sagen, das ist wesentlich schneller, dynamischer geworden. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich. Ne?
Es stimmt, aber wir spielen immer noch 11 gegen 11. Das ist die gute Seite.
Und rund muss immer. In eckig.
Genau. Ja, ja, wieder 5 Euro rein. es ist wesentlich athletischer, es ist wesentlich schneller geworden. Es wird viel mehr auf, ich will nicht sagen auf Kraft und Ausdauer, das hatten wir früher auch, aber auf mehr Technik gelegt. Also unsere Mannschaft, wie gesagt, nur erste Liga, hatten wir Abwehrspieler, da kam der Gegner und sagte, oh weh, wenn wir an denen vorbeikommen, sind wir selbst schuld. Das war so die Maxime von vielen. Es ist eben ganz anders geworden, schneller, es wird nicht so sehr auf Taktik gespielt, man hat damals einfach über Jahre hinweg mit dem letzten Mann gespielt und zwei Mann-Digger. War einer dabei, der Spiel gemacht hat, wie Thomas Hessler damals. Da habe ich dem Axel Roos gesagt, wenn der auf Toilette geht, gehst du mit. So haben wir früher gespielt. Ist aber auch erste Liga gewesen, ne? Also ganz anders. Heute wird ja mit den Drohnen gearbeitet, was ja gut ist. Da wird analysiert. Ich hatte auch bei den Heimspielen immer meine VHS-Kassette bekommen. Da gab es keinen Laptop.
Aber immerhin schon
wieder. Die habe ich mir nachts reingezogen. Und dann die Minuten geguckt, wo man was verbessern konnte. Mhm. Da kommt ja alles noch dazu. Also an Schlaf war da so gut wie gar nicht zu denken.
Und wenn man an deine eigene aktive Karriere denkt, einer der größten Unterschiede auf deiner Position, Torwart, ist, dass es inzwischen ganz gute Handschuhe gibt. Ne?
Also hinter uns gab es früher mal der Wertheim. Und ich kann mich mal erinnern, nicht nur Handschuhe. Im Sommer war es ja unmöglich, Wollhandschuhe anzusehen. Geht gar nicht. Im Winter hast du Wollhandschuhe wir gekauft hier in Wertheim, wir hatten ja keine, aber im Schnee war es schwer und kalt, gibt Glatteis, ne? Also auch kalt, die Bälle, kalt. Wir hatten einen Platzwart, da gab es so Handwärmer, die hat er mir gegeben, wenn dann der Gegner auf unser Tor kam, hast du die genommen, in die Ecke geworfen, wenn der weg war, wieder hin und die Hände gemacht. Aber auch hier im Wertheim kann ich mich erinnern, wir haben mal gegen Glasgow Rangers gespielt, wenn ich mir heute angucke, was die Jungs alles haben an Klamotten. Wir hatten noch nicht mal ein Torwarttrikot. Habe ich mir hier einen blauen Sweater gekauft. Für mein Geld. Und den abends hatte ich den an, voller Stolz. So, das war sogar noch Anfang der 70er. Mit den Handschuhen, das kam erst so nach der WM 74.
Jetzt sind wir wieder bei der Wohlfühloase. Marcel, wie kann man sich denn so eine Transferphase, die ja jetzt oder die wahrscheinlich schon begonnen hat, vorstellen? Rennst du dann mit 4 Sonderakkus rum, damit das Handy nicht schlapp macht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Mehr mit Beratern oder mehr mit Scouts? Wie läuft das ab?
Ja, erstmal natürlich jetzt mit dem letzten Spiel und mit der Verabschiedung am Montag ist natürlich der Baustein Mannschaft, da ist erstmal ein Haken dran. Das heißt, ich bin auch froh, dass alle erstmal aus den Räumlichkeiten, aus dem Stadion raus sind, weil dann natürlich eine gewisse Ruhe dann erstmal reinkommt, was auch mal gut ist. Aber natürlich aktuell sehr, sehr viele Telefonate, sehr viele Beratergespräche, aber natürlich auch sehr viele Termine aktuell mit dem Scouting-Team, auch mit unserer Kaderplanung, auch mit Thomas, auch mit unserem Cheftrainer. Haben wir jetzt auch Anfang nächster Woche zwei Kaderplanungstermine und deswegen läuft das Handy gerade wirklich heiß, ja, aber das beginnt ja nicht jetzt, so die ersten Gespräche haben ja schon Richtung März, Februar stattgefunden, die man jetzt einfach über 2-3 Monate aufbaut, um jetzt über die Ziellinie mit Transfers zu kommen. Das ist dann Ende Mai, Anfang Juni, wir starten ja Ende Juni wieder und ich bin immer ein Fan davon, einen Kader schnellstmöglich zusammenzustellen, immer mal mit 1-2 Optionen hinten raus, um adaptieren zu können, um einfach dem Trainerteam eine Mannschaft hinzustellen, mit der er arbeiten kann, Abläufe trainieren kann, indem wir in der Systematik kommen, uns kennenlernen, die Kabine dann auch stimmt. Deswegen ist schon das Ziel, bis Ende Juni den Kader so zu verstärken, dass wir gut starten können.
Klappt das schon trotz der WM, die ja vor der Tür steht? Die verzögert das Ganze wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, WM ja ist immer speziell, das muss man schon sagen. Die sagen wir mal, die Top 5 Ligen, und also sei es England, Italien, Spanien, auch Deutschland, Frankreich, vor allem die ersten Ligen, die werden wieder spät starten, weil die Spieler noch bei der WM sind, die Vereine werden sich spät entscheiden. Ich glaube, da wird es dann erst wirklich Richtung Mitte oder Anfang Mitte August so richtig losgehen. Deswegen müssen wir unsere eigene Strategie fahren, das schon alles machen zu können vor der WM, was wir machen können, um hinten raus vielleicht noch 1, 2, 3 Deals, Transfers zu machen, die uns auch nochmal gut tun. Aber wir müssen als Zweitligist und als FCK in unserer Strategie einfach schneller sein.
Wie sehr seid ihr dann im Endeffekt noch abhängig davon, dass ihr vielleicht schaut, okay, durch die WM wird es einiges vielleicht auch nochmal verzögern, einiges an Bewegung auf dem Markt geben, dass es dann vielleicht im Endeffekt so ist, der ein oder andere Bundesligist wird auch relativ spät nochmal aktiv werden, dann gibt es da Leute, die aus dem Kader rausfallen, dann nochmal kurzfristig was machen wollen. Also ich spreche jetzt konkret aufs Thema Leihspieler an. Also ist das was, wie interessant ist diese Thematik oder wie sehr versucht man das eigentlich so gut es geht zu vermeiden?
Also ich bin natürlich immer Fan davon, eigene Spieler im Kader zu besitzen. Ja, das ist immer Best Case. Ja, und es gibt immer gute Leihspieleroptionen, die wir uns dazu nehmen können. Das ist auch ein Mittel, das müssen wir auch benutzen, weil es wird Leihspieler geben, die können wir mal ein Jahr leihen, weil wir sonst das Gehalt über 3-4 Jahre gar nicht stemmen können. Das ist einfach Fakt, weil die Gehälter so explodiert sind, nicht nur in Deutschland, im gesamten Markt. Deswegen ist das ein Mittel, was wir auch benutzen müssen. Und es wird auch dieses Jahr wieder sein, dass wir vielleicht 1, 2, 3 Leihspieler dazu nehmen werden, die wir uns sonst in der Konstellation nicht leisten können, um den Kader zu verbessern. Und mir ist es bewusst, dass auch manchmal diese Thematik aufkommt. Ja, der ist ja nur ein Jahr da und mit dem Kopf vielleicht schon in der Rückrunde nicht mehr da. Das muss man leider in Kauf nehmen. Ja, das ist so und das ist dann auch unsere Arbeit intern, wie wir den Spieler aber dann so scharf bekommen, dass er auch wirklich 34 Spieltage in Kaiserslautern ist. Und deswegen arbeiten wir auch daran, dass es am Ende der Saison irgendwo vielleicht eine Möglichkeit gibt, den Spieler auch fest zu verpflichten. Ja, also das sehen wir schon, ja, dass wir irgendwie die Hand drüber bekommen, den Spieler dann auch zu halten.
Und wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine ersten Monate in Kaiserslautern, es hat sich ja echt schon einiges getan. Also du hast ja echt auch schon einige Transfers getätigt. Wie zufrieden bist du denn oder warst du denn jetzt rückblickend mit dem Kader, den du für diese Saison zur Verfügung stellen konntest?
Ja, also erstmal 2 intensive Transferfenster. Ich glaube, wir haben am Ende 15 Transfers getätigt, rein und 21 Spieler raus, was viel ist. Und wenn man sich jetzt auch noch den Winter anschaut, die Transfers, die wir auch hatten, unter anderem mit Afis Aremo, Tobi Raschel, Richmond Tachi, auch Farid Alidou, Abiyama, man merkt natürlich schon, dass automatisch viel Bewegung drin ist, weil wir auch irgendwo eine Stufe erreicht haben, wo wir uns natürlich Richtung Bundesliga bewegen in den Top 7, Top 6. Und die Mannschaft auch mit den Spielern war natürlich auch so lange zusammen und haben einfach wenig Spielzeit dieses Jahr gehabt. Deswegen mussten wir dort auch handeln, um einfach auch dort die nächste Stufe zu erreichen. Und ich bin nie zufrieden. Das
kann man im Fußball auch nicht sein.
Ja, oder? Das kann man auch nicht sein. Weil ich immer ambitioniert bin, sonst wäre ich auch nicht in dieser Position hier als Sportdirektor in Lautern, auch mit meiner Vita. Das heißt, ich will immer anschieben, ich will immer antreiben, ich will immer der Beste sein mit meinem Team zusammen und ich will immer die besten Transfers tätigen, um irgendwann Bundesliga zu spielen. Ich finde aber, wir haben schon in den 2 Fenstern einen guten Mix hinbekommen. Wenn man sich Nathan Skitter anschaut mit der Verpflichtung, mit einem Invest, wo man vielleicht irgendwann, wenn wir uns auch weiterentwickeln, vielleicht auch einen Spieler mal verkaufen, um dann wieder in den Verein zu investieren. Wir haben Laien getätigt, wir haben Spieler verpflichtet, die ablösefrei waren, um eine gewisse Stabilität in den Kader zu bekommen. Und ich finde, der Mix am Ende ist es, den versuchen wir hinzubekommen, aber es geht immer besser, definitiv.
Merkst du dann aber auch, dass der FCK so langsam wieder in eine Position kommt, wo man Spieler verpflichten kann, die, sag ich mal, vor 2, 3 Jahren undenkbar gewesen wären? Also ich denke jetzt konkret an jemanden wie Mergin Berisha zum Beispiel, der gut zwar auch aus einer Zeit kam, wo er wenig bis gar nicht gespielt hat, auch eine Verletzung hatte, aber trotzdem ja eigentlich jemand ist aus einer Kategorie des Regals, in die man jetzt, glaube ich, als FCK länger nicht gegriffen hat.
Ja, definitiv. Und das zeigt natürlich auch extern oder im Markt, wohin sich der FCK gerade entwickelt. Und da gehören alle Höhen und Tiefen mal dazu, aber wenn man sich mit den Beratern und auch mit den Spielern jetzt selbst in der Winterpause unterhält oder jetzt auch zum Sommer hin, das wird wahrgenommen, dass der FCK das zweite Mal es schafft, in Folge in den Top 7 der zweiten Liga zu landen. Ja, ich will jetzt nicht in der Haut von Fortuna Düsseldorf stecken. Ja, so ehrlich muss man sein, Fortuna Düsseldorf hat am Anfang des Jahres 7,5 Millionen € in die Mannschaft investiert und hat gesagt, die wollen aufsteigen. Deswegen, da muss man auch immer die andere Seite sehen. Diese Liga ist nicht einfach. Diese Liga kann in alle Richtungen gehen und das ganz schnell. Von daher sind wir erstmal froh, dass extern so über den FCK gesprochen wird und dass so Spieler wie auch Mergin Berisha, das spricht sich dann auch wieder rum, auch bei den Bundesligaspielern und auch in dem internationalen Markt, dass FCK wieder eine Marke wird und geworden ist, um attraktiven Fußball beziehungsweise auch wieder ja, auf dem Radar zu landen, um gesichtet zu werden.
Sepp, wie seht ihr im Ehrenrat, wenn ihr da diskutiert nach den Spielen oder zwischen den Spielen, wie seht ihr die Entwicklung des 1. FC Kaiserslautern in den letzten Jahren nach dem Aufstieg in die zweite Liga?
Also bei größeren Diskussionen stehe ich auf und gehe weg. Das sind Dinge, wo ich sage, das eine ist Sport und das andere ist einfach, da ich Spieler war und Trainer, sehe ich die Sache ein bisschen anders, ein kleines bisschen anders.
Kannst du dich aber mit deiner Meinung dann...
ich sage meine Meinung, wenn ich gefragt werde und im Großen und Ganzen, habe ich das vorhin auch schon gesagt, es bestand die Möglichkeit, nochmal anzugreifen. Das enttäuscht, hat uns alle so ein bisschen enttäuscht, da brauchen wir gar nicht reden. Aber ich bin der Letzte, der irgendwie Einzelkritik am Tisch macht. Das unterlasse ich, das gibt's gar nicht. Das überlasse ich anderen, wie auch immer. Also ich werde mich da nicht beeinflussen lassen von dem einen oder anderen. Insgesamt muss ich sagen, sind wir, ich sage mal in Anführungszeichen, doch mehr oder weniger zufrieden aufgrund der Konstellation mit den jungen Spielern, die wir eingebaut haben, mit der Konstellation der Verletzten in den letzten Monaten. Das hat uns richtig getroffen. Das war in der Hinrunde war das nicht ganz so schlimm. Auch durch den Ausfall von Britain, das hat uns sehr weh getan. Und das alles im Kontext zusammen, sage ich, gibt es keine Unzufriedenheit. Denn da geht der Blick nach vorne und wir wollen einfach warten, was passiert. Gerade was Marcel gesagt hat, die Prämisse liegt, und das habe ich sehr gerne gehört, dahingehend eigene Spieler in den Vordergrund zu spielen. Natürlich in Verbindung, wenn kein eigener da ist, muss ich gucken, was ist auf dem Markt. Aber insgesamt geht es einfach darum, dass der Weg, den die Herren beschreiben, ich sage es mal die Herren, das ist nicht despektierlich, um Gottes Willen, denn die Arbeit, die schätze ich sehr hoch, absolut sehr hoch. Wir haben es eben gehört, was alles auf dem Tablett steht. Schätze ich die Arbeit sehr gut und da wird auch ein richtiger Weg gefunden.
Die Frage ist natürlich, wie lange die Geduld vorherrscht beim FCK. Ich meine, das hast du ja in deinem Jahr, ich glaube 1. März letztes Jahr hast du angefangen, das hast du ja auch erlebt, dass es hier sehr schnell gehen kann, dass gewisse Leute im Umfeld doch relativ unruhig werden. Wie lange hält das, wenn man in dieser Saison nicht so abschneidet, wie man sich das vorgestellt hat? Wie lange kann man das in die nächste Saison mit reinnehmen oder muss da direkt der Erfolg her?
Also erstmal, natürlich muss der Erfolg her. Wir wollen nochmal, wir mit einem 7. Tabellenplatz, das ist okay. Hat einer aus dem Staff hat mir dann gesagt, das Schlimmste, was im FCK passieren kann, ist eine ruhige Saison. Ja, Hauptsache es geht um was oben oder unten, dann sind alle emotional voll dabei.
Da unten hatten wir, glaube ich, oft genug.
Oft genug, ne? Deswegen sage ich ja, so ein Jahr, wo wir so stabil in den Top 7 sind seit dem 3. Spieltag, es tut auch mal gut. Und was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich mich verquatscht.
Wie lange die Geduld hält?
Ah, die Geduld.
Das ist
der Geduldsfaden. Wir waren schon beim nächsten Thema.
Bevor die Stimmung wieder so dann ins Negative kippen könnte.
Nein, das sind auch, deswegen bin ich ja unter anderem auch hier zu meinem Amt gekommen, um natürlich auch inhaltlich mit Thomas Heng zusammen, aber auch mit dem Umfeld, mit den Gremien zu sprechen, um dort auch eine gewisse Stabilität reinzubekommen, um inhaltliche Themen zu besprechen, zu analysieren, nicht zu emotional zu entscheiden, auch mal Sachen zu hinterfragen, weil nur dadurch bekommt man auch eine gewisse Stabilität auch in diese Mannschaft, in den Staff und in diesen Verein. Und natürlich ist es nicht einfach. Ich habe das Beispiel genannt von Darmstadt. Die haben dann in den letzten 9 Spielen 5 Punkte geholt. Das wäre einfach hier beim, ich vergleiche mich nicht gerne, aber es wäre beim FCK hier einfach undenkbar, weil wir natürlich rein aus der Tradition, auch aus den Jahren zuvor, wir sind ambitioniert und das ist auch gut so, wir wollen anschieben, aber trotzdem gilt es, immer einen kühlen Kopf zu bewahren, sachlich zu analysieren, auch mal nach der Saison zu analysieren, und es wird immer Entscheidungen geben, auch während der Saison, wo man dann einen Trainerwechsel oder grundsätzlich Wechsel vorziehen muss, das ist auch klar, wenn der Erfolg ausbleibt, weil am Ende geht es um Punkte und Erfolg, und dann können wir über den Nachwuchs sprechen, dann können wir über interne Prozesse sprechen, was am Ende zählt, sind die Punkte und ist der Betzenberg und ist die Saison am Ende, aber ich diene schon als Filter und so sehe ich auch meine Rolle, wenn es mit Thomas geht, aber auch mit dem Staff, mit dem Cheftrainer, mit den Räten als Filter zu dienen, um eine klare Analyse, eine sachliche Analyse intern zu haben, um gute Entscheidungen treffen zu können.
Ich glaube, das Thema Emotionalität, auch des Umfelds, das müssen wir noch mal kurz so ein bisschen aufgreifen. Das ist auch was, worüber wir im Podcast schon mehrfach gesprochen haben. Ich glaube, das Schwierige für euch natürlich ist ja auch, dadurch, dass es ja auch in dieser Saison wirklich vereinzelt sehr, sehr gute Leistungen, überzeugende Leistungen gab,
weckt man dann auch relativ schnell wieder diese Hoffnung und diese Erwartung bei den Leuten. Weil es natürlich so ist, dass die Menschen in Kaiserslautern, auch wenn die jetzige Generation nicht mehr so viel davon mitbekommen hat, aber einige gibt es noch, die die glorreichen Zeiten mitbekommen haben, zum Beispiel ja auch in den 90ern, und natürlich haben die das alle noch im Kopf. Für die, in den Köpfen der Menschen ist der FCK einfach ein Bundesligist und irgendwann auch mal wieder vielleicht ein deutscher Meister, ich weiß nicht. Aber, und natürlich ist es so, das haben die Leute im Kopf, da wollen sie wieder hin, danach ächzt diese Stadt. Dann hast du zwischendurch Spiele, Leistungen, die wirklich Lust und Hoffnung auf mehr wecken, und du siehst oder die Leute sehen, guck mal, die Mannschaft, eigentlich kann sie es ja. Und wenn sie es dann quasi nicht dauerhaft abrufen kann, dann kommt dieser Frust dazu. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine schwierige Situation auch für euch dann.
Ja, definitiv. Nein, das merkt man auch. Ich glaube, was so diese Ausschläge, die wir dieses Jahr hatten, das DFB-Pokalspiel in Berlin, das Auswärtsspiel in Darmstadt, ich habe so das Gefühl, dass das steht so ein bisschen über der restlichen Saison oder über den Themen, die vielleicht auch gut gelaufen sind. Aber was auch okay ist, weil in den zwei Spielen so viele Gegentore zu bekommen und so zu verlieren, das ist nicht FCK-like. Das wollen wir auch nicht. Ja, und das ist nochmal die knallharte Analyse, die wir auch intern vollziehen, um natürlich auch nächstes Jahr, auch wenn man mal in Rückstand gerät, trotzdem stabil zu bleiben. Weil das war unter anderem selbst auch dieses Jahr die Analyse, sobald wir in Führung gehen, gewinnen wir. Sobald wir aber in Rückstand geraten, wird es schwierig. Ja, und da auch eine gewisse Balance. Ich erinnere mich, das einzige Spiel, wo wir wirklich nochmal rangekommen sind, außer es war Bochum. Das haben wir dann gedreht zum 2-1 und verlieren aber trotzdem 3-2. Und alle restlichen Auswärtsspiele, da sind wir einfach nicht mehr rangekommen. Dann ist das 2-0 passiert, das 3-0 passiert und dann waren wir einfach raus. Und das wird knallhart mit der Mannschaft auch noch analysiert, um diese Emotion, wenn wir dann mal einen Lauf haben und wenn es dann mal läuft, das mal über einen gewissen Zeitraum zu halten, um dann wirklich auch oben reinzurutschen. Weil deswegen bin ich auch hier angetreten als Sportdirektor. Ich sehe den FCK ja auch als Bundesligisten.
Aber Sepp, es gibt auch jetzt schon zwei super positive Dinge. Zum einen die Lizenz in diesem Jahr oder für die nächste Saison ohne Auflagen erhalten, gab es beim FCK, glaube ich, nach meiner Erinnerung lange nicht mehr. Und der Zuschauerschnitt, der mit Abstand beste, was eine zweite Liga angeht und sogar unter den Top-Ligen, seid ihr, glaube ich, unter den Top 10 mit 48.000. Und das ist doch auch Wahnsinn, diese Entwicklung. Ja. Und über 40.000 Mitglieder, ja, die generiert wurden für den Gesamtverein.
Also es gibt ja die Übersicht, wie viele Zuschauer wir haben, 48.000 noch was im Schnitt. Und weltweit liegt der FCK auf Platz 39 mit allen Bezahlten weltweit. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also jeder Zweite von Lausanne ist im Stadion. Meinen wir, ist natürlich nicht so.
Manche kommen von außerhalb.
Ja, ja, es gibt ein paar, die kommen. Aber das ist natürlich ein Highlight. Das zieht bei den Leuten, das ist phänomenal. Ich hätte das auch nie erwartet. Oder vor 3 Jahren hatten wir noch 17.500 Mitglieder. Jetzt haben wir über 40 oder 40.000 Mitglieder. Der FCK ist ein Zugpferd. Und ich kann es nur wiederholen. Ich hoffe, ich erlebe es nochmal, dass wir in die erste Liga kommen. Jungs, tut alles dafür. Wir brauchen das.
Ja, wir arbeiten ja. Und du bleibst noch eine ganz lange Zeit erhalten, lieber Sepp. Du erlebst das auf jeden Fall noch.
Ja, schön. Ich kenne nur die erste Liga. Das ist ja mein Problem. Als wir in der dritten Liga waren, das war für mich Horrorvorstellung pur. Absolut Horror.
Na, als Trainer der zweiten kennst du ja auch die etwas niederen
Klassen. Ja. Also damals, aber nochmal noch ganz kurz darauf zurück. Es ist ja nicht so, dass wir die einzigste Mannschaft sind, wo hoch und tief und hoch und tief. Also wenn ich war jetzt vor kurzer Zeit in Düsseldorf, was du gerade angesprochen hast. Also unsere Mannschaft wurde gegen Bochum ausgepfiffen, aber da haben die nach 20 Minuten schon gepfiffen. Aber wie? Und das ist einfach so, wenn wir uns Leverkusen angucken, das ist auch so.
Ich glaube, Schalke war auch nicht immer gut.
Aber wir sind in bester Gesellschaft und das ist halt hier bekannt, dass es himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist. Das wissen wir. Das wusste auch Marcel, als er hier unterschrieben hat. Oder hat es mitgeteilt gekriegt, wie auch immer.
Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch. Du hast ja auch internationale Erfahrungen gesammelt, lange in Italien und auch in den Niederlanden, in Arnhem. Gibt es gravierende Unterschiede zu dem, was hier bei uns in den Ligen abgeht? Oder kann man das vergleichen?
Also ich glaube, jedes Land hat ja eine andere Kultur. Ist ja nicht nur außerhalb des Fußballs, aber auch natürlich, es gibt auch eine andere Fußballkultur. In Italien, die Italiener sind natürlich auch sehr, sehr leidenschaftlich. Ja, also hier ist es ja auch sehr, sehr leidenschaftlich. Es ist eine andere Leidenschaft. Die Italiener kommen sehr spät zum Spiel. Also 15 Minuten, 20 Minuten vor Anpfiff und sind nach dem Spiel direkt weg. Ja, das ist hier bei uns ganz anders. Dann gehen wir nochmal auch mit der Mannschaft die Runde im Stadion. Das ist in Italien nicht so geliebt. In Genua war es einfach nicht so. In Arnheim dann auch zu unserer Zeit ist natürlich vom Zuschauerschnitt, gibt es nicht den Schnitt wie hier jetzt hier in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Wir hatten auch ein großes Stadion, da waren dann aber dann 25.000, 30.000 Zuschauer zu Conference League Zeiten dann auch ein bisschen mehr. Da war es auch mal gegen Tottenham ausverkauft. Aber natürlich hat jede Kultur, jedes Land, jede Liga ein Für und Wider, ja. Also es gibt schon Unterschiede.
Ich würde kurz nochmal einen Blick in die Runde werfen. Gibt es denn mittlerweile vielleicht eine Frage aus dem Publikum? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Es gibt eine Frage, dann komme ich doch mal runter.
Ja, der Sebastian kommt mal kurz runter und.
Oder wir machen es so direkt.
Ja, meine Frage ist, wo der Kaiserslautern nächste Saison stehen möchte.
Ah, da sind wir wieder bei der Zielvorgabe für die kommende Saison. Ja, ja. Und wir haben die Frage nicht gestellt.
Ne? Diesmal ihr nicht. Ja?
Oh, weh. Oh.
Der Wind. Da wird es schon stürmisch, wenn die Frage kommt. Da geht's los schon. Ja, sehr gut.
Nein, das ist natürlich, nochmal, wir sind ambitioniert und wenn wir die Saison jetzt auf dem 6. oder 7. Platz abschließen, können nicht mehr 8. werden, es geht nur noch 7 oder 6 oder punktgleich dann mit dem 5., wenn jetzt auch Darmstadt und Berlin verliert. Aber erstmal dazu, eine stabilere Saison zu spielen, das ist Punkt 1. Und natürlich ist der Anspruch des FCK dann, egal ob 7. oder 6. wird, aber besser zu sein als diese Saison. Und da muss man immer aufpassen mit der Zielsetzung. Aber die Fortuna hat es ausgesprochen, sie wollen unbedingt aufsteigen, landen da, wo sie gerade sind. Deswegen, ich würde gerne hier raus posaunen, wir wollen sofort hoch, aber ich muss schon immer als Schutz auch dienen, weil ich weiß, was das Echo ist, wenn es mal nicht in die Richtung läuft oder wenn man mal vielleicht ein oder zwei Spiele verliert. Aber nochmal ganz klar ambitioniert, dass wir so eine Saison wiederholen mit einer Stabilität, aber natürlich mit einer besseren Platzierung.
Und es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, Stichwort Samstag, der Abstiegskampf, der war in der Bundesliga nie so spannend wie jetzt am Samstag, wer runterkommt. Ich kann mir vorstellen, falls Wolfsburg absteigt, das ist auch eine Mannschaft, die ungern länger in der zweiten Liga verbleiben möchte. Aber gut.
Ich glaube, wir auch.
Genau.
Jawohl, sehr gut. Ja,
gut. Also der Abstiegskampf erste Liga, wie sieht da dein Tipp oder wie sehen eure Tipps aus? Kann man die überhaupt wagen? Ist alles offen, oder?
Ach, brutal eng. Also es spielt ja auch Pauli gegen
Wolfsburg.
Gegen, ja. Wolfsburg.
Also Wolfsburg, glaube ich, mit den besseren Chancen der drei. Weil denen reicht wahrscheinlich sogar ein einfacher Sieg, um es mal so zu formulieren, obwohl das ja auch nicht einfach wird. Nee.
Also ich glaube, egal wer dort runterkommt, ob es Pauli ist, auch Heidenheim oder Wolfsburg, die Bundesligisten, die runterkommen, sind immer ambitioniert. Das ist immer schwierig. Die haben ein viel höheres Budget als die Zweitligisten, wenn die Wolfsburger absteigen. Ich glaube, sie haben ein Budget, eine Möglichkeit, so vielleicht wie die Hälfte der zweiten Bundesliga. Das ist einfach Fakt. Ja, die Heidenheimer, die immer stabil waren die letzten Jahre, die im
und
zweiten
Trainer
Jahr...
Und der Trainer bleibt, egal wo es
so
hingeht.
Ja, deswegen, ich glaube, egal wer von den dreien am Ende wirklich runtergeht... Die werden nächstes Jahr trotzdem ein Player sein, der dann oben auch, denke ich, mitspielen wird.
Also die zweite Liga bleibt genauso spannend, wie sie in diesem
Jahr. Wir dürfen die ambitionierten Zweitligisten nicht vergessen. Ja, da haben wir sehr namhafte Mannschaften immer noch, die jetzt
wie Hannover.
Es kommen auch welche hoch. Also die zweite Liga ist eine starke Liga. Die wird auch in der nächsten Saison eine starke Liga werden. Und da müssen wir gut vorbereitet sein. Und das werden wir sein.
Marcel, zur Einordnung, dass auch die Leute das vielleicht noch ein bisschen klarer einordnen können. Wie groß ist denn der Abstand vom FCK zu Mannschaften wie zum Beispiel Heidenheim, die jetzt, sage ich dann mal, falls sie absteigen, 2 Jahre Bundesliga gespielt haben, davor aufgestiegen sind, eine gute Rolle in der zweiten Liga gespielt haben? Wie weit ist man von solchen Mannschaften noch weg?
Also vom Budget sind wir da erstmal weit weg, weil das am Ende ein Bundesligist, der runterkommt, der natürlich nochmal ganz andere Fernsehgelder hat. Und wir sind im vierten Jahr zweite Liga und wir sind, glaube ich, von der TV-Tabelle immer noch auf Platz 14. Ja, das ist einfach, das ist so. Wenn wir über andere Vereine sprechen, wie auch unter anderem Greuther Fürth, auch Karlsruhe, egal wer, die sind ganz klar und deutlich vor uns in der TV-Geldtabelle. Und deswegen müssen wir auch immer ein Stück weit basteln, um natürlich irgendwie auch anders Gelder zu generieren. Und wenn man 2 Jahre, wie jetzt auch Heidenheim, oben in der Bundesliga gespielt hat, natürlich haben die nochmal eine tiefere Kaderstruktur und eine bessere aufgebaute Kaderstruktur mit einem höheren Gehaltsgefüge, als es vielleicht eine Top-7-Mannschaft aktuell in der zweiten Bundesliga ist. Mal ausgeschlossen vielleicht auch die Hertha oder auch die Schalker, die natürlich aber auch aus der Bundesliga kommen und nochmal ein anderes Budget zur Verfügung haben. Und deswegen rein vom Budget her, das ist schon eine große Diskrepanz, so ehrlich muss man sein. Denn wenn wir irgendwann mal in die Bundesliga aufsteigen, dann profitieren wir natürlich auch davon. Das ist auch klar. Ich glaube, wir haben es aber dieses Jahr geschafft. In der TV-Geldtabelle werden wir Sprünge nach oben machen, weil wir so Mannschaften wie auch Magdeburg hinter uns lassen, was wichtig war dieses Jahr, und auch die Nürnberger, weil wir jetzt im vierten Jahr zweite Liga sind und wieder eine stabile Saison gespielt haben. Und rein inhaltlich gilt es natürlich, immer einen Schritt voraus zu sein und die bessere Idee zu haben und mal was ganz anderes zu machen, wenn man an dem Budgetthema, wenn wir nicht vorbeikommen, um dann einfach in der Kaderplanung so eine Mannschaft aufzustellen, um dann Top 3, Top 4 zu sein.
Okay, wir haben die Podcast-User, die kennen unsere kleine Rubrik, die wir jedes Mal wieder einbauen. Die wollen wir natürlich auch heute mit unseren beiden Gästen Sepp Stabel und Marcel Kloß durchführen. Mit freundlicher Unterstützung der Glocken. Und diese kleine Rubrik ist unser Freundebuch.
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch mit freundlicher Unterstützung der Kirchenglocke. Pünktlich um 15 Uhr hier vor der Stiftskirche. Ein paar kurze Fragen, wo ich euch um eure Antworten bzw. die Vervollständigung bitte. So sieht ein typischer Spieltag auf dem Betze bei mir aus.
Sepp. Frühe Anreise zum Stadion. Meinen Platz suchen. Nochmal ganz kurz ins Stadion gehen, zu gucken, ob alles in Ordnung ist, bei den Jungs zu winken. Den Jungs hatte ich vorher dann auch schon teilweise eine WhatsApp geschickt.
Das soll ich sagen, mir eine WhatsApp schreiben.
Und dir immer. Auch, du kriegst morgen meine immer. Wieder. Kriegst du immer. Das gehört sich dazu. Und ja, und dann warte ich einfach, ohne groß aufgeregt zu sein, auf das Spiel.
Und das eine oder andere Kaltgetränk ist wahrscheinlich auch dabei, oder?
Das richtige Kaltgetränk nach dem Spiel, das andere vor dem Spiel. Wasser, Cola und so weiter.
Und was ist das richtige nach dem Spiel?
Einen kleinen Rotwein nach dem Spiel.
Das mit der Aufgeregtheit, kann ich mir vorstellen, sieht bei dir ein bisschen anders aus.
Ja, ne? Ja. Ja, ich bin, also, es ist ganz komisch, wenn man mal in dem Bereich tätig ist als Spieler und als Trainer vor allen Dingen. Dann gehe ich hoch, ich freue mich, wenn wir gewinnen, aber ich ärgere mich auch nicht, wenn wir verlieren. Ich sehe das Spiel mit anderen Augen. Das heißt, ich gucke eher nicht auf den Ball, ich gucke, wie sich die Jungs bewegen. Und deshalb, also wenn ich mich da aufregen würde, würde ich nicht hier sitzen. Das geht gar nicht. Das habe ich hinter mir, über viele Jahre hinter mir. Deshalb nehme ich das wahr, ich freue mich und dann ist gut.
Marcel, wie sieht dein typischer Spieltag auf dem Betze aus?
Mein typischer Spieltag auf dem Betze. Wir treffen uns ja schon relativ früh auch morgens zur ersten Besprechung. Da wird natürlich auch die Startelf bekannt gegeben. Von daher immer noch ein ausgiebiges Frühstück mit meiner Familie. Das ist mir aber wichtig, mit meinem Kleinen und auch mit meiner Frau. Das ist dann so der einzige Moment am Tag, auch wenn sie ins Stadion kommen, wo wir einfach mal zusammen sind für eine Stunde. Weil danach merkt man, auch rund um den Heimspieltag sind dann nochmal viele Berater vor Ort. Wir sitzen dann auch mit dem Trainer noch zusammen und dann ist wirklich nur Fokus Mannschaft, Fokus Spieltag, und ich versuche immer wieder dann strukturiert nochmal zu arbeiten, aber man ist dann schon so aufgeregt, ich merke das dann bei mir trotzdem auch noch, auch vor dem Spiel, und man versucht dann einfach sich irgendwo auszugleichen, ruhig zu bleiben, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, wenn ich dann in die Kabine komme oder auch ins Trainerbüro, dem Cheftrainer gegenüber, dem Staff, der Mannschaft auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Ja, weil ich glaube, da sind alle nervös genug, auch wenn sie es nicht immer zeigen. Da hat jeder seinen Ablauf, und ich glaube, mein Job ist es dann, Ruhe zu bewahren und als Filter zu dienen.
Finde ich jetzt aber auch interessant, um dann nochmal nachzuhaken, weil du sagst, Ruhe auszustrahlen. Auf der Bank, du hast ja vorhin selber auch schon deine gelben Karten angesprochen, ist es dann mit der Ruhe manchmal vorbei, oder? Und dann ist das dann manchmal auch so eine Art vielleicht Schutzfunktion, dass du dich so ein bisschen auch als Schutz vor die Mannschaft stellst oder auch mal vorausgehst, um so ein bisschen nochmal Feuer reinzugeben?
Ja, definitiv. Also auch wenn man es nicht glaubt, aber gewisse Abläufe auf der Bank sind auch mit dem Trainerteam vorher besprochen. Wer macht was? Wer geht mal zum vierten Offiziellen? Wer geht danach mal hin? Wer bleibt mal sitzen? Das habe ich in Italien gelernt von Mourinho. Wenn wir gegen AS Rom gespielt haben, da ging es 90 Minuten lang ging's nur ab. Ja, also da war nie Ruhe, da wurde jeder bearbeitet, bequatscht. Und das haben wir natürlich versucht, auch dieses Jahr bei uns mit auf die Bank zu nehmen. Und ich habe auch von meinen gelben Karten, ich kann mich ganz genau erinnern, ich habe eine gegen Schalke bekommen am zweiten Spieltag. Ich habe eine in Fürth bekommen, weil ich natürlich noch ein bisschen Zeit rausspielen möchte. Ja, ich gehe zum vierten Offiziellen, bequatsche nochmal, komm, gib sie mir jetzt, das habe ich sie verdient. Da kommt der, ich breche nochmal, unterbreche den Spielfluss, wenn irgendwo der Ball gerade ist, gewinne nochmal ein paar Sekunden. Das nehme ich dann gerne in Kauf und zahle gerne in die Kasse ein. Und natürlich ist manches auch mal gespielt, aber natürlich auch mal manchmal aus der Emotion heraus. Ja, das gehört, finde ich, auch unten auf dem Bank mal mit dazu. Aber natürlich versuche ich da eigentlich voranzugehen, den Cheftrainer mal zu schützen, den Staff und auch mal den Spielrhythmus zu unterbrechen. Also es ist schon geplant.
Taktik.
Taktisch mal
zu auch agieren. Auch interessant, ja. Sowas mal zu hören. Nächste Frage. Mein erster Besuch auf dem Betze war, Sepp, kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich sehr gut erinnern. Das war 1967 im Juli, nachdem ich meinen Vertrag unterschrieben habe, wurde ich von einem Angestellten des FCK abgeholt. Ich bin mit dem Zug hierher gefahren. Der hat mich am Bahnhof abgeholt.
Warst du pünktlich? Oder?
Ich war, der Zug war damals okay. Pünktlich. Ja, der Zug war damals
pünktlich. Ging das noch.
Damals ging das noch.
Da fuhr nur einer.
Aber ich weiß jetzt nicht, wer den Podcast sieht oder hier dabei ist, der noch die erste Tribüne kannte. Das war die Holztribüne. Und das war ja mein ganz großer Wunsch, einfach mal da in dem Stadion zu sein. Und ich habe mir es nicht nehmen lassen und bin auf die Tribüne. Aber die war so marode. Als ich mich hingesetzt habe, hatte natürlich auch Jeans an, wie auch immer, und habe mir so ein Stück Holz direkt in den Hintern gerannt. Jeans kaputt, das war mein erster Eindruck. Aber ein paar Wochen später wurde die Tribüne ja abgerissen oder hat sich abgebrannt, sagen wir es mal so. Wie auch immer, das war mein erster Eindruck in dem Stadion, wo noch die großen Flutlichtmasten waren, wo noch die Halbmonde waren. Das sind ja alles so Worte, die kennen die Älteren noch. Wo es noch die Bilder gibt. Also das war mein erster Eindruck. Ich bin auch nicht erschrocken über den Zustand des Platzes. Ich kannte nichts anderes. Also das war eine kleine Wüste, war das.
Marcel, wie war es bei dir? Warst du, ich nehme an, vielleicht vor deiner FCK-Zeit auch schon mal da?
Ich war vor meiner FCK-Zeit da zweimal, glaube ich, im DFB-Pokal. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war. Das war, ich glaube, 2018 oder 2019. Das war noch zu meiner Scouting-Tätigkeit damals beim HSV. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und danach ganz lang nicht mehr, in den 5 Jahren im Ausland, war ich natürlich wenig in Deutschland und dann auch nicht beim FCK. Und dann war ich natürlich noch, das war spät abends, als ich dann meinen Vertrag unterschrieben habe, noch bevor alles öffentlich wurde. Und dann bin ich auf diesen Parkplatz gekommen vor der Geschäftsstelle und war alles so riesig und groß. Das hatte ich so nicht in Erinnerung. Es war dann ja auch im Februar, Ende Februar, und es war windig und kalt, so ungefähr wie es jetzt
so
auch.
Wie heute.
So wie heute, im Mai. Und das war dann wieder Februar letzten Jahres, ja.
Wofür geht neben dem FCK die meiste Zeit und das meiste Geld drauf, Sepp?
Bei mir?
Ja.
Sehr gute Frage. Im Moment für tanken, weil ich viel unterwegs bin. Aber ansonsten, ich lebe ganz normal mit meiner Frau. Ich hab das Privileg, dass meine Frau im Juni Geburtstag hat. Und da habe ich ja jetzt die Dauerkarte bestellt. Das ist mein Geburtstagsgeschenk jedes Jahr für sie. Ansonsten haben wir keine besonderen Dinge vor im Leben.
Keine exorbitanten Hobbys?
Nein, nein.
Aber ihr reist Golfen. Ab und zu ganz gerne?
Ja, wir reisen sehr gerne. Golfen noch ein bisschen, wie auch immer. Wir haben ja jetzt am 29. Mai wieder das Charity-Golfturnier in Mackenbach mit über 100 Teilnehmern. Da freuen wir uns auch drauf, aber wir reisen sehr gerne, wenn es die Zeit hergibt. So sind wir sehr zufrieden.
Marcel, wie sieht es bei dir aus? Irgendwelche besonderen Hobbys, Aktivitäten?
Ja, gelbe Karten erstmal muss ich zahlen, immer, ne? Die sind immer teuer in der Mannschaftskasse. Dann natürlich meine Frau auch. Ja, also ich komme nach Hause und wie El Bundy, alle Taschen sind leer am Ende. Das ist ob gelbe Karten oder die Familie. Nein, natürlich, auch wenn ich die Zeit habe, ich liebe es zu reisen, auch mit meinem Kleinen und meiner Frau. Und ich glaube, das haben wir auch immer mal wieder gesagt, mein Hobby ist ja Oldtimer. Wenn ich mich mal wirklich zurückziehe, mal 1-2 Stunden die Woche, dann schraube ich mal gerne oder bin bei meinen Oldtimern. Und das ist auch was mich ausgleicht, was ich auch brauche, weil nur die ganze Zeit anzutreiben, jede Sekunde, das geht auch nicht. Man braucht mal auch ein bisschen für sich.
Ich wollte gerade fragen, was hast du da für Modelle am Start?
Ja, sind natürlich ein alter Fiat 500, der natürlich dann aus der Italienzeit kam. Dann natürlich noch ein alter Lancia Delta Integrale. Oh. Und es ist noch ein Youngtimer, ein alter BMW Z3 aus dem Jahr 2000.
Ja, viel zu tun, ne?
Und eine alte Vespa auch noch, stimmt. Ah, eine Vespa ja. auch noch.
Aber man merkt, der Bezug zu Italien ist ja, schon auch noch da, oder? Ist
aber
da.
Die zwei davon waren schon vorher da.
Und dann würde ich sagen, eine Sache noch, der schönste Satz, den man im Fritz-Walter-Stadion hören kann, Sepp.
Wir haben gewonnen. Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Also da kommen die Leute, die umarmen einen, wir haben gewonnen. Fertig, ab. Wir haben gewonnen. So, auffällig, ne? Wir haben gewonnen.
Was wäre für dich der schönste Satz, den man im Stadion hören kann?
Wir steigen auf.
Ja,
wir
steigen genau. auf. Sehr gut.
Das Pfälzig war auch nicht schlecht. Ich habe mir auch noch eine Frage überlegt und ich bin mal sehr gespannt, ob ihr beiden eine Antwort wisst. Und zwar, gegen wen hat der erste FC Kaiserslautern in der ersten DFB-Pokalrunde 97-98 mit 5:0 gewonnen? Es ist deswegen eine interessante Frage, weil Sepp könnte draufkommen.
Könnte.
Ja, weil wir am Anfang mal deine Tätigkeit als Trainer angesprochen haben. Das ist eine kleine Hilfestellung.
Also, kann ich dir
müsste passen. Okay.
Da war ich 9 Jahre alt.
Es war der FCK 2.
Ach, oh Gott.
Es gab tatsächlich damals noch die Regel, dass zweite Mannschaften sich für den DFB-Pokal qualifizieren konnten.
Ja, ja.
Und es ist noch gar nicht so lange her, 97, 98. Und interessanterweise wurde ausgelost FCK gegen FCK 2.
Und wer hatte Heimspiel?
FCK 1. Wurde als, deswegen im Fritz-Walter-Stadion 5-0, zweimal Kuka, Marschall, Ratinho und Rieche. Habe ich mir, hab ich mir gemerkt.
Wahnsinn.
Und echt? Bei FCK 2 stand Roger Lutz noch in der Startelf.
Ja, ja, ja.
Wunderbar.
Ja, ja, wunderbar, toll.
So, die Älteren haben jetzt mal ein bisschen Anekdoten.
Dann lass mich zum Abschluss noch eine kurze Frage an Marcel, weil wir jetzt hier gerade sind, wir ja unter uns hier. Der erste Neuzugang der neuen Saison heißt...
Stimmt. Weil du ja gesagt hast, du willst das möglichst früh.
Ja, stimmt. Du hast ja gesagt, du willst das möglichst früh... Früh hier.
Erste Neuzugang dieses
Jahr. Wir müssen ja eine News müssen wir heute mal hier noch raus.
Da kann ich noch nicht verraten. Nee. Ist noch zu heiß. Ist zu heiß. Ne, ist gefährlich. Nee, geht nicht.
Okay. Sind wir gespannt.
Dann sind wir sehr gespannt. Bedanken uns sehr bei euch. Wetter leider mit bisschen kalt und
jetzt kommt die Sonne
raus. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich sage herzlichen Dank an euch, dass ihr hier wart, trotz der Kälte. Also wie gesagt, warm war es heute nicht, aber zumindest trocken. Bis auf einmal hat es, glaube ich, leicht geregnet. Schön, dass ihr die Geduld hier hattet. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir drücken natürlich dem FCK zumindest mal für den Sonntag noch die Daumen. Drei Vielen Punkte Dank. In Magdeburg. Ja. Dann ist ja auch so ein Ausklang positiver, ne? Wenn man mit einem guten Gefühl rausgeht. Ich glaube, das ist immer,
Definitiv.
Immer sehr viel angenehmer. Herzlichen Dank für den Besuch euch und herzlichen Dank für den Besuch hier. Gerne. Sepp Stabel.
Gerne.
Gerne. Und der FCK-Sportdirektor Marcel Kloß.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.
Nur der FCK. Der SWR-Sport-Podcast.
Tor!